Das Gesetz des Minimums. Wie jeder Mensch, der eine Topfpflanze besitzt und pflegt, aus praktischer Erfahrung weiß, gilt bei Wachstumsvorgängen in der belebten Natur das Gesetz des Minimums. Dieses besagt, dass, wenn viele Faktoren für das Wachstum benötigt werden, die jeweils knappste Ressource zum limitierenden Faktor wird. Eine Pflanze, die unter Wassermangel leidet, muss gegossen werden, sonst hört sie auf zu wachsen und geht ein, und kein Pflanzenschutzmittel wird das verhindern können. Alle Mängel, die das Hippocampuswachstum direkt oder indirekt hemmen, haben vergleichbare Auswirkungen und sind seit langem als Alzheimer-Risikofaktoren bekannt. Das Lebensalter gehört jedoch nicht dazu, denn die Fähigkeit, neue Hirnzellen im Hippocampus entstehen zu lassen, lässt im Alter nicht nach. Durch Anwendung des Minimumgesetzes auf die Entstehung der Alzheimer-Erkrankung brachte ich zum ersten Mal sämtliche Risikofaktoren auf logische und leicht verständliche Weise in einen biologisch sinnvollen Zusammenhang. Ich konnte aufzeigen, was die tatsächlich ursächlichen Risikofaktoren sind, Mängel in der Lebensweise, und welche den Krankheitsprozess unter bestimmten Umständen beschleunigen, wie zum Beispiel eine genetische Veranlagung. Meine Theorie, die ich im Juni 2016 in einem Wissenschaftsjournal veröffentlichte, steht, und das möchte ich hier betonen, im Einklang mit sämtlichen zu diesem Zeitpunkt bekannten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Mit dem Minimumgesetz lassen sich die unzähligen verschiedenen Lebenswege, die alle in der Alzheimer-Krankheit enden, erklären. Hier ein früherer Leistungssportler, dort ein Philosoph, eine Hausfrau oder ein Manager. Allen gemeinsam ist auf den ersten Blick nur das höhere Lebensalter, was man lange Zeit und, wie sich nun herausstellt, fälschlicherweise zum Hauptrisikofaktor erklärte. Dabei benötigt die Krankheit, unabhängig von den individuellen ursächlichen Mängeln bzw. ursächlichen Risikofaktoren, einfach einige Jahrzehnte, bevor sie ausbricht, und damit tritt sie zwangsläufig bei älteren Menschen gehäufter auf. Darüber hinaus erklärt das Gesetz des Minimums das Scheitern sämtlicher bisherigen monotherapeutischen Versuche in einer Gesellschaft, in der eben alles Ursache sein kann. Ein Mangel an Bewegung, an Schlaf, an essentiellen Nahrungsmitteln und Mikronährstoffen, an sozialen Beziehungen und viele mehr. Interessanterweise möchte man nun durch Versuche, die nur eine einzige lebensverändernde Maßnahme beinhalten, meine Theorie widerlegen. Aber sie bestätigen sie nur. Denn aufgrund des Gesetzes des Minimums müssen solche Einzelmaßnahmen natürlich regelmäßig scheitern. Sie werden daher fälschlicherweise für einen systembiologischen Ansatz in Prävention oder Therapie als wirkungslos erachtet. So informierte zum Beispiel die Ärztezeitung zum Thema Demenz in einem Artikel vom 31. August 2015: Bewegung und Omega-3-Fette helfen dem Hirn kaum. Dabei berufen sich die Verfasser auf zwei Studien, die entweder nur das eine oder nur das andere als präventive Maßnahme testeten. Das Vorgehen ist etwa so sinnvoll wie das eines Automechanikers, der auf Anfrage eines jeden Kunden, dessen Auto nicht mehr anspringt, immer nur empfiehlt, Benzin nachzufüllen und dabei sämtliche anderen möglichen Ursachen unberücksichtigt lässt. Würden Sie so einen Mechaniker ernst nehmen? Sicher nicht. Aber auf diesem Level wird nun gegen solche Maßnahmen, auch deren Anwendung im Rahmen eines systembiologischen Ansatzes, gekämpft. Etwa ein Jahr später, am 15. August 2016, liest man in derselben Zeitschrift, die Ärzten helfen will, ihren Patienten die bestmögliche Therapie angedeihen zu lassen, also als Meinungsbilder fungiert, dass Fischöl nun vielleicht doch vor einer Demenz schützen könnte, wenn auch nur ein bisschen. Die gleichen schwachen Pros und starken Kontras finden sich für nahezu jede einzelne Maßnahme, die in meinem systembiologischen Therapiekonzept zum Einsatz kommt. Aber sie dürfen eben nicht als Einzelmaßnahmen, sondern müssen gezielt in Kombination mit vielen anderen eingesetzt werden, um beim Patienten alle individuellen krankheitsverursachenden Mängel zu beheben. Man könnte fast meinen, dass Therapeuten durch diese ständigen Fehlinterpretationen gezielt verwirrt werden sollen, sodass ihnen am Ende nur die Schlussfolgerung bleibt, dass man eben nichts Genaues wisse und daher auch seinen Patienten keine Empfehlungen in die eine oder andere Richtung geben müsse. Deswegen betone ich hier nochmals: Eine Reaktivierung der Neurogenese und damit eine Selbstheilung der Alzheimer-Erkrankung oder deren Prävention ist nur möglich, wenn sämtliche individuellen Risikofaktoren, also die Mängel, behoben werden.